Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Eiserne Republik. 1895. Reise in die Welt hinter dem antarktischen Eisring. Eine fantastische Erzählung von Richard Jameson Morgan. Teil 2. Erstmals als Serie erschienen im Florida Magazine 1902. Herausgegeben in Jacksonville, Florida, USA. Ins Deutsche übersetzt und vorgelesen von Andreas Köhler. Nach einem Abendessen mit frischem Fleisch und Gemüse, dem ersten, was wir seit unserer Abreise aus Amerika gekostet hatten, wurde ich von Professor Morris, einem gut aussehenden Herrn, der etwa 65 Jahre alt zu sein schien, aufgesucht, der zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt und einigen anderen Personen von Rang an Bord kam und uns alle in der Eisernen Republik willkommen hieß. Unser Landsmann schien erfreut zu sein, uns zu sehen, und er war für mich das einzige Bindeglied, das uns mit einer früheren Welt verband und den Szenen und Umständen, die andernfalls eine Illusion gewesen wären, Realität verlieh. Nach einem einstündigen Gespräch, in dem es um die Reise ging und in dem ich erfuhr, dass er auf demselben Weg wie wir durch die Barrieren gekommen war, verließ er uns mit den Worten, dass er uns am Abend besuchen und Kapitän Brandt und mich zur Eröffnung des neuen Tempels bringen würde, wo wir Gelegenheit haben würden, den Präsidenten zu sehen und ihn anschließend zu treffen. Professor Morris war der gleichen Meinung wie ich, was die Dauerhaftigkeit der Meerenge anbelangt, die uns durch die Barrieren führte. Aber er hielt es für wahrscheinlich, dass sie mit Eis angefüllt seien und für Jahre geschlossen bleiben könnte. Er meinte sogar, dass sie vielleicht nur in seltenen Fällen offen sei, wenn die Meere ungewöhnlich eisfrei seien. Wie dem auch sei, ich fand die Meerenge offen, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, und hatte, abgesehen von der Strömung, keinerlei Schwierigkeiten bei der Durchfahrt. Und ich bin der Meinung, dass es noch eine weitere Passage durch diese Barrieren gibt, die gefunden werden kann, wenn man nur halb so eifrig danach sucht, wie es bei der Erforschung der Arktis der Fall war. Wir begleiteten Professor Morris zur Eröffnung des neuen Tempels an jenem Abend, und als wir unsere Plätze in der Reihe der für Besucher und Fremde reservierten Sitze einnahmen, habe ich nie ein schöneres Interieur oder ein besseres Publikum gesehen. Von der Grube bis zur Empore gab es eine solche Palette von weiblichen Toiletten, wie man sie sich in Amerika nie hätte träumen lassen. Als mein Blick über den prächtigen Saal schweifte, kam es mir tatsächlich so vor, als sei ein großer Festzug zu Ehren eines königlichen Faschings oder einer Fete vorbereitet worden. Die Kostüme der Damen glichen in Stil und Reichtum denen des prächtigsten Balletts, und jeder Herr war in voller Montur mit Kniebundhosen, Rüschen und Knöpfen gekleidet. Was mir bemerkenswert erschien, war, dass die Leute auf der letzten Empore genauso schön gekleidet waren wie alle anderen im Haus. Ich machte Professor Morris darauf aufmerksam, und er teilte mir mit, dass es in keinem Teil des Hauses soziale Unterschiede gäbe. Die Plätze würden alle ausgelost, und die vornehmste Person der Stadt könne einen Platz auf der Galerie bekommen, während ein Lastenträger den besten Platz im Haus bekomme. In der Tat, sagte er, dass es schwierig sei, soziale Unterschiede zu machen, da der Präsident der Republik ein Maurer sei. In diesem Moment begann das Orchester, oder besser gesagt, das große Harmonium zu spielen, und das Lachen und die Gespräche der glänzenden Versammlung gingen in einem Getöse der Musik unter, das gewaltiger war als alles, was ich je zuvor gehört hatte. Von einer ungeheuren Explosion der Harmonie ging es zu den leisesten Tönen von Flöte und Harfe hinunter und schwoll dann wieder zu einem Sturzbach melodiöser Klänge an, in dem Glockenschläge mit tiefen Tönen, das Donnern der Trommeln, das Brüllen der Hörner und das Schmettern der Ambosse zu hören waren, um dann wieder mit dem zarten, zitternden Zirpen einer einzelnen Geigensaite zu verklingen. Und während diese göttlichen Klänge des Instruments in der Inszenierung des Musikdramas auf- und abgingen, wurde das Thema durch wunderbare, spektakuläre Projektionen auf dem Bühnenvorhang veranschaulicht. Dem Programmheft konnte ich entnehmen, dass es sich bei dieser Inszenierung um den Winterkönig handelte. Und während der heftige Nordwind in den musikalischen Passagen heulte, kreischte und stöhnte, fiel der Schnee in spektakulärer Weise und die mit Graubel bedeckten Bäume stürzten vor dem Wind. Gleich darauf dröhnte und donnerte die Brandung an einer felsigen Küste und dann war ein zerschlagenes Schiff zu sehen, das in den Untergang trieb. Alles in allem war es das Großartigste, was ich je gesehen habe, oder, so schien es mir, was menschliches Genie hervorbringen kann. Ein weiterer wunderschöner Effekt, der mir auffiel, war das elektrische Licht, das in der kuppelförmigen Decke angebracht war. Diese Lichter waren mit teilweise farbigen Glaskugeln bedeckt, die sich in Intervallen drehten und jede Schattierung von schönem Licht über das Publikum warfen, mit wechselnden und sich verändernden Tönen, die unheimlich schön waren. Ich vermutete, dass die Absicht dahinter war, die Illusion zu verstärken, indem man das Publikum ausschaltete und es so seltsam unwirklich wie möglich machte. Es war erfolgreich und alles in allem schöner, als ich es beschreiben kann. Man hörte nicht nur, man sah und fühlte. Mit dem Abklingen des letzten tiefen Donnergrolls, dem Abflauen des Windes zu einem seufzenden Zephyr, dem Abflauen des schwarzen, weiß bemützten Meeres, dem süßen Trällern eines Vogels, der in einer Ekstase des Entzückens sein Lied zu singen schien, war die Erschütterung der Natur vorüber, das große Finale erreicht, wie von Zauberhand brach die Sonne hervor, der große Saal wurde von einem reinen, taghellen, weißen Licht erhellt und dann hob sich der Vorhang. Als er sich aufrollte, sah man im Hintergrund ein Bild, bei dessen Anblick sich die 5000 Menschen wie ein Mann erhoben, mit ihren Taschentüchern winkten und lautstark applaudierten. Es war ein einfaches Bild und doch löste es die größte Begeisterung aus. Nur ein Hintergrund aus Himmel und im Vordergrund eine massive eiserne Säule mit einer Qualität von Solidität und Massenträgheit, die keine Worte vermitteln können. Die Säule wurde von einem Regenbogen überspannt, auf dem die Worte »Der Staat wurde für den Menschen geschaffen« eingraviert waren. Nicht der Mensch für den Staat. Auf der Säule befand sich die Statue eines Mannes mit einem Hammer in der Hand und darüber wehte eine blaue Flagge mit einem weißen Stern in der Mitte. Dies war die Flagge der Eisernen Republik und wenn Enthusiasmus etwas beweist, dann war es ein loyales Publikum. Als der Jubel schließlich abebbte, betrat ein etwas stämmiger, unbeholfen wirkender Herr die Bühne und wurde mit Ovationen empfangen. Er schien jung zu sein, hatte jedoch eine vorzeitige Glatze und war so schüchtern, dass es ihm erst nach mehreren Versuchen gelang, seine Stimme zu finden. Dann stellte er einen anderen Herrn, groß und gut aussehend, als Professor Churchill, den Autor des Winterkönigs und einen Künstler, den wir alle gerne ehren, vor. Der Künstler erhielt seinen verdienten Applaus und mit einem zufriedenen Lächeln verbeugten sich beide und verließen die Bühne. »Ah«, sagte ich und wandte mich an Professor Morris. »Jetzt merke ich, dass ich tatsächlich in der Eisernen Republik bin, denn Ihr Churchill wäre in Amerika nie ohne eine Rede davon gekommen.« »Keine Sorge«, antwortete mein Begleiter, »wir werden zweifellos genug Reden halten, bevor wir fertig sind, selbst in der Eisernen Republik.« Als ich mich erkundigte, wer der schüchterne junge Mann sei, der als erster auf der Bühne erschien und mit solchem Beifall empfangen wurde, teilte man mir mit, es sei Professor Hallam vom Nationalen Konservatorium und der größte Musiker der Republik. Nach diesem Ereignis trat ein gut aussehender Herr in die Mitte der Bühne vor das Bild und trug ein silbernes Schild, auf dem ein massiver goldener Schlüssel ruhte. Ich war etwas erschrocken über diese Üppigkeit, aber ich sollte noch lernen, dass Gold in diesem Land etwas ganz anderes ist als in anderen Teilen der Welt. Der Herr ging nach vorne und sprach wie folgt: Liebe Mitbürger, ich habe die Ehre, Ihnen heute Abend durch Ihre Exekutive die Schlüssel zu diesem Gebäude zu überreichen, das der Bildung, der Förderung und dem Glück unseres Volkes geweiht werden soll. Seine Fundamente sind aus Granit, seine Wände aus Marmor, sein Dach aus Glas und Phosphorbronze. Unvergängliche Materialien, wie es sich für den Tempel einer unvergänglichen Nation gehört. Es ist kein Monument aus toten Steinen, das die Gebeine toter Unterdrücker bedecken soll, wie die Granithaufen Ägyptens und Roms, sondern ein lebendiger Tempel, der durch den Geist der Kunst, der Philosophie und der Religion, deren konkreter Körper er sein soll, belebt wird. Sein Staub mag von den Winden künftiger Zeitalter verweht werden oder die Felder derer befruchten, für die wir ein altes Volk sein werden, aber die Tugend ist unsterblich und die edlen Leidenschaften und Ambitionen, die hier entfacht wurden, werden ewig leben, jenseits der unbarmherzigen Berührung der Zeit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich übergebe euch das, was euch gehört und verzichte auf jedes Recht und jeden Anspruch darauf. Hier bestieg ein bescheiden aussehender Herr mit gebeugten Schultern und der Haltung eines Arbeiters das Podium inmitten eines vollkommenen Beifallssturms und nahm den Schlüssel vom Schild mit einer Verbeugung auf, dankte dem Architekten, denn ein solcher war er, in einigen gut gewählten Worten für das Geschick und die Sorgfalt, die er bei der Schaffung eines solchen Kunstwerks an den Tag gelegt hatte. Und als dieser Herr sich von der Bühne zurückzog, wandte er sich an das Publikum und sprach zum Teil wie folgt: Liebe Mitbürger, die Erde kann mit einem großen Laboratorium verglichen werden, in dem Dinge hergestellt, geprüft und verbessert werden und in dem noch nichts vollkommen genug ist, um mit dem Siegel der Unsterblichkeit versehen zu werden. Bis jetzt sucht die ewige Kraft keine dauerhafte Form. In ihrer Natur unveränderlich ist sie in ihren Manifestationen höchst wandelbar und drückt sich in einer Million Formen aus, die zu- und abnehmen und vergehen, wobei der Geist der Kraft in andere Körper übergeht. Unter dem Staub der weniger feuchten Wüste finden wir die Spur des längst untergegangenen Flusses. Unter der grünsten Landschaft liegen andere Landschaften begraben, so auch im Reich der Gedanken. Ob in der Literatur, in der Kunst, in der Philosophie oder in der Religion, immer wieder wird Asche von Dingen aufgewühlt, die waren, und so wird der Staub von Dingen, die sind, durch die Finger der Zeit gleiten und die Dächer von Dingen finden, die sein werden. Und so wie der Genius den weichen Ton formt und umformt, bis die vollkommene Form erreicht ist, so wie der Adler mit jeder Umdrehung in seinem Kreisflug zur Sonne aufsteigt, so wird auch die Natur in ihrer unaufhörlichen Entwicklung mit jeder folgenden Veränderung immer vollkommener. Der aus der Erde geborene Ringer in der griechischen Mythologie wurde zu Boden geworfen, stand aber wieder auf, gestärkt durch den Kontakt mit seiner Mutter Erde. Und so nivelliert der Tod alles, nur damit das Leben in neuen und vollkommeneren Formen wieder auferstehen kann. Das schreckliche Mysterium von Leben und Tod, von Dunkelheit und Licht, von Gut und Böse mögen wir nicht verstehen, aber wir wissen, dass dort, wo zwei Löwen einander gegenüberstanden und im Kampf starben, zwei duftende und schöne Lilien emporwuchsen. Und bereichert durch die toten Kadaver der wilden Tiere wuchsen sie üppig hoch und schön. So bewirkt die Natur durch das Geheimnis des Todes die Verwandlung von Wildheit und Stärke in Süße und Schönheit. Und so lehren uns ihre Analogien, dass die Übel und das Unharmonische der Gegenwart einander bis zum Tod bekämpfen und durch den Tod ihre unsterblichen Kräfte in harmonische Formen der Schönheit umwandeln werden. Und so wird der Flug des Pfeils zur Gicht des Brunnens, der Schwung des breiten Schwertes zum Gesang der kreisenden Sense, der Tumult des Krieges zum Geschrei spielender Kinder. Wir geben diese Einleitung des Präsidenten wieder, weil sie in ihrer Einfachheit und Bescheidenheit so eindrucksvoll und wirksam war. In seinen weiteren Ausführungen ging er auf die Angelegenheiten der Republik, das Wohlergehen des Volkes und die Möglichkeiten der Zukunft ein. Es war eine großartige Ansprache von 20 oder 30 Minuten Dauer. Danach gab es weitere Musik, die Lesung eines Gedichts, das ein lokaler Dichter für diesen Anlass verfasst hatte, und eine Ansprache des Bürgermeisters. Es gab auch Anmerkungen eines berühmten Schauspielers und das Programm schloss mit einer schönen Hymne von Professor Hallam und einer Anrufung und Segnung durch einen ehrwürdigen alten Herrn, von dem mein Landsmann sagte, er sei ein Professor für christliche Philosophie. Am Ende der Feierlichkeiten wurden Kapitän Brandt und ich dem Präsidenten vorgestellt und hatten einige Minuten angenehme Unterhaltung mit ihm. Er teilte uns mit, dass er wenige Minuten nach unserer Landung von unserer Ankunft erfuhr und seine Begrüßung telefonisch übermitteln wollte, dass er aber das Vergnügen hatte, uns in einigen Stunden zu treffen. Er überreichte Kapitän Brandt und mir die Ehrenbürgerschaft der Republik und lud uns ein, ihn am nächsten Tag in die Hauptstadt zu begleiten. Professor Morris schloss sich dieser Einladung an und ermunterte uns, während unseres Besuches in seinem Haus zu wohnen. Da ich vor allem das Land sehen wollte, nahm ich die Einladungen an und verabschiedete mich von ihnen mit der Zusage, sie am nächsten Nachmittag im Büro des freundlichen Direktors der Schifffahrt zu treffen. Nach unserer Rückkehr zum Schiff besprachen Kapitän Brandt und ich die Lage gründlich und beschlossen, soweit es das Schiff betraf, vorerst alles beim Alten zu lassen. Ich wies ihn an, die Besatzung bis zum letzten Tag zu bezahlen und ihr 30 Tage lang Landurlaub zu gewähren, wobei es ihnen freistehen sollte, sich im Land frei zu bewegen oder auf dem Schiff zu bleiben. Er und der Steward sollten an Bord bleiben. Am nächsten Morgen begab ich mich auf die Suche nach einer Bank, um einen Teil meines Goldes in Reichsgeld umzuwandeln. Da es mir nicht gelang, ein solches Institut zu finden oder auch nur jemandem meine Wünsche verständlich zu machen, wandte ich mich an meinen Landsmann Professor Morris, der mir am Abend zuvor seine Adresse gegeben hatte. Ich teilte ihm mein Anliegen mit, woraufhin er ernst dreinschaute und mich nach meinen Mitteln fragte. Ich sagte ihm, dass ich genug Geld hätte, um alle meine gegenwärtigen Bedürfnisse zu befriedigen, da ich etwa 50.000 Dollar in amerikanischem Gold in meinem Safe an Bord des Schiffes hätte und dass ich nur eine sichere Bank finden wollte, bei der ich es deponieren und je nach Bedarf in Landesgeld umtauschen könnte. »Mein lieber Herr«, sagte der Professor ernst, »ich fürchte, Ihre größte Enttäuschung über das Land wird sein, wenn ich Sie über den Gegenstand Ihrer Anfrage aufkläre. So etwas wie Banken sind im Finanzsystem dieses Landes unbekannt.« »Aber es gibt doch sicher«, sagte ich, »Wechselstuben, wo ich amerikanisches Gold in die Landeswährung umtauschen kann.« »Nein«, antwortete er, »aus dem einfachen Grund, dass Gold in diesem Land kein Geld ist, sondern auf der Grundlage seines inneren Wertes in Geld umgewandelt werden kann, sowie Eisen, Kohle und andere Rohstoffe.« »Das verstehe ich«, unterbrach ich ihn. »Und in diesem Punkt unterscheidet sich Ihr System nicht wirklich von unserem. Goldgeld basiert bei uns auf dem inneren Wert des Metalls und unterscheidet sich darin von Silber und anderen Formen der Währung. Das ist das Schöne am Goldstandard, für den die Vereinigten Staaten bestimmt sind. Ihm ist kein künstlicher oder Fiat-Wert inhärent. Folglich ist er in jedem anderen Land genauso viel wert wie in unserem.« »Ja«, antwortete der Professor mit einem Lächeln. »Er ist in jedem anderen Land, in dem er als Geld verwendet wird, genauso viel wert. Aber Sie müssen wissen, mein lieber Herr, dass er seinen Hauptwert aus seiner Verwendung als Geld bezieht. In diesem Land wird es nie als Geld verwendet. Und sein eigentlicher Wert ist nur der, den es aus seiner Nützlichkeit in anderer Hinsicht ableitet, genauso wie Zinn, Eisen oder Kupfer. Es ist nicht halb so nützlich wie diese. Aber es ist viel seltener und hat deshalb einen relativ hohen Wert. Dennoch müssen Sie furchtbar enttäuscht sein, wenn ich Ihnen sage, dass das, was für Sie in Amerika ein stattliches Vermögen war, in der Eisernen Republik eine vergleichsweise unbedeutende Summe ist. Es gibt jedoch nicht die geringsten Schwierigkeiten bei der Umwandlung in Reichsgeld und Sie brauchen auch nicht zu zögern, denn Sie können es jederzeit zum gleichen Kurs wieder in Gold umtauschen. Mit anderen Worten, ihr könnt es in der staatlichen Börse deponieren und erhaltet seinen Wert in Geld mit dem Privileg, das Geld jederzeit wieder in Gold umzutauschen. Komm, sagte er, lass uns hinuntergehen und es sofort arrangieren. Wir gingen hinaus, nahmen eine Art pferdelose Droschke und stiegen bald vor dem bei weitem größten Gebäude aus, das ich je gesehen hatte. Ich würde eher sagen, wir stiegen in ihm aus, denn die Straßen führten durch das Gebäude, ebenso wie eine Reihe von Eisenbahnlinien. Der Professor ging in ein Büro und fragte am Schalter nach dem Goldpreis. Der zuständige Beamte händigte ein offizielles Blatt aus, das wie ein Marktbericht aussah, und wies mit seinem Bleistift auf den Goldpreis in der Liste. Daraus erfuhren wir, dass es 2 Dayems pro Pfund wert war. Eine einfache Berechnung ergab, dass meine 50.000 Dollar in amerikanischer Münze etwa 666 Dollar wert waren. Ich war verblüfft. In einem einzigen Moment spürte ich, wie mir ein stattliches Vermögen aus den Händen gerissen wurde. Ich duckte mich tatsächlich wie vor einem Schlag. Mein Begleiter muss es bemerkt haben, denn er klopfte mir auf die Schulter und sagte, dass ich in der Eisernen Republik ohne einen Dollar reicher sei als irgendwo anders auf der Welt mit 1 Million. 600 Dollar! Aber, sagte ich verzweifelt, das reicht nicht, um mich zu ernähren, bis ich Arbeit finde. Mein Freund, das ist genug, um mehrere Jahre lang bequem zu leben. Und dann ist da noch Ihr Schiff, das mindestens 10.000 Dayams wert ist, was Sie in diesem Land zu einem sehr reichen Mann machen wird. Nachdem ich den Marktwert meines Goldes ermittelt hatte, dauerte es nicht lange, bis ich es zur Regierungsbörse bringen und wiegen lassen konnte. Bevor das Metall gewogen wurde, fragte mich der zuständige Beamte nach meinem Siegel. Ich wiederum schaute fragend und etwas hilflos zu Professor Morris, der mir erklärte, dass ich kein Staatsbürger sei und daher kein Siegel habe. Dies schien sich als fatales Hindernis im Verfahren zu erweisen, denn der Beamte sagte, dass er mich unmöglich beglaubigen könne, wenn ich kein Siegel hätte. Nach Rücksprache wurde die Sache so geregelt, dass Professor Morris eine Kaution für mich hinterlegte. Man kann davon ausgehen, dass ich diese für mich völlig neuen und fremden Gepflogenheiten mit Interesse verfolgte. Mein Freund zog eine Hartgummischeibe von der Größe eines 25-Cent-Stücks aus seinem Portemonnaie und schob sie in den Schlitz einer an der Waage angebrachten Registriervorrichtung. Der zuständige Beamte drückte einen Hebel und eine kleine Karte mit dem Siegel des Professors fiel heraus. Auf der einen Seite befand sich ein Faksimile des Siegels, ein kreisförmiger, verzierter Rand und darin die Worte W.A. Morris, Amerikaner, Staatsbürger von Gnaden, 1863. Auf der Rückseite war in Ziffern, die sich in die Karte einschnitten, das genaue Gewicht des Metalls eingeprägt. Das gesamte Geschäft wurde abgewickelt, ohne dass der Vertreter der Regierung das Gold oder die Quittung dafür jemals berührte. Von der Waage wurde das Metall an den Prüfer in der Nähe weitergegeben, der einen Stempel unter das Gewicht setzte, der den Feingehalt anzeigte, und dann wurde es mit einem Etikett versehen und in einen gewölbeartigen Lagerraum gebracht. Als ich in eine andere Abteilung kam, der Raum war wie eine große Bank eingerichtet, legte der Professor seine Karte hin und ließ sich einen Stapel von Scheinen, die wie Bankschecks aussahen, abzählen. Auf der Rückseite kreuzweise liniert, um viele Unterschriften zu halten, die insgesamt 654 Dayams ausmachten, wobei die Legierung des Goldes den Wert um 12 Dayams unter dem angegebenen Preis lag. Diese Scheine wurden mir ausgehändigt und das Geschäft war abgeschlossen. Der ganze Vorgang nahm kaum mehr Zeit in Anspruch, als es zu beschreiben ist, und wir gingen von dort zum Marineamt, wo wir den Präsidenten trafen und zu dritt mit dem Direktor der Schifffahrt in einem Hotel zu Mittag aßen. Um 2 Uhr kehrten wir zum Bahnhof zurück, um mit den Autos in die Hauptstadt der Republik zu fahren. Der Präsident und Professor Morris wurden von fast jedem, dem wir begegneten, erkannt und höflich gegrüßt, aber es gab keine Anbiederungen oder Kriecherei. Ich konnte kaum erkennen, dass ich mich in der Gesellschaft des Präsidenten einer großen Nation befand. So einfach und unprätentiös waren seine Umgangsformen und sein Auftreten. Er trug seine eigene Reisetasche in der Hand und schien nicht mehr Ehrerbietung zu erwarten als jeder andere. Professor Morris kaufte meine Fahrkarte für mich und wir setzten uns mit einigen anderen in einen bequemen Warteraum, und nach ein paar Minuten kam ein Portier herein und verkündete, dass der Capital City Express warte. Wir gingen durch ein Tor, wo unsere Fahrkarten abgeholt wurden, und stiegen in die Waggons ein. Diese Wagen waren 4 Fuß breit, 6 Fuß hoch und 24 Fuß lang. Die Sitze erstreckten sich über die gesamte Länge des Wagens und es gab keine Möglichkeit, im Wagen umherzugehen. Zwischen jeweils 2 gegenüberliegenden Sitzen öffnete sich seitlich eine Tür, sodass es sich praktisch um Abteilwagen handelte, in denen jeweils 4 Personen Platz fanden. Es gab ein Dutzend oder 15 dieser Wagen im Zug, aber keine Lokomotive, kein Lokführer und kein Schaffner war zu sehen. Mir fiel auf, dass das Ende des Wagens an der Spitze des Zuges wie der Bug eines Bootes spitz zulief. Und als die Fahrgäste in die Wagen geführt wurden, waren alle Türen von außen verschlossen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Bahnen mit detaillierten Zeichnungen und Spezifikationen ihrer gesamten Ausrüstung liegt meinem offiziellen Bericht bei, wird aber nicht in diese Erzählung aufgenommen, da sie für den Laien zweifellos langweilig wäre. Damit mein Leser jedoch den Plan der Wagen, den ich beschrieben habe, besser verstehen kann, möchte ich darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Bahn um eine Hochbahn handelte, bei der massive Eisenpfeiler in den Boden eingelassen waren, wie bei den Hochbahnen in New York. Es gab jedoch keinen schweren Oberbau, wie bei den amerikanischen Hochbahnen, sondern die Gleise oder Träger, auf denen die Wagen fuhren, befanden sich oben und etwas 6 Fuß tiefer, sodass ein Gleis direkt über dem anderen lag und nicht nebeneinander, wie bei den amerikanischen Bahnen. Die Wagen waren im Durchschnitt etwa 10 Fuß über dem Boden erhöht. Aufgrund von Vertiefungen fuhren sie manchmal deutlich höher, aber nie weniger als 10 Fuß über einer Straße oder tiefer als 6 Fuß irgendwo. So konnten sie auf keine Hindernisse stoßen und waren so mit dem Gleis verbunden, dass sie nicht wegfliegen konnten, selbst wenn die Räder, auf denen sie liefen, gebrochen waren oder sich lösten. Die Bahn war zweigleisig, das heißt, es gab 2 Gleise, eines auf jeder Seite der aufrecht stehenden Eisenstützen, und die Wagen auf den gegenüberliegenden Seiten fuhren in entgegengesetzter Richtung, sodass sie niemals zusammenstoßen konnten. Die Säulen, die diese neuartige Eisenbahn trugen, waren in etwa so weit voneinander entfernt wie die einer amerikanischen Hochstraße. Und da sie kaum Platz beanspruchten und keine Vorfahrt benötigten, verlief die Straße ohne Gefahr oder Unannehmlichkeiten für irgendjemanden durch Bauernhöfe und Dörfer. Die Güterwaggons, von denen ich viele im Lagerraum der Regierung oder in der Börse stehen sah, waren einfach eiserne Zylinder, die ungefähr die gleiche Größe hatten wie die Personenwagen. Die Personenzüge fuhren tagsüber und die Güterzüge nachts. Diese Beschreibung trifft auf alle Eisenbahnen in der Republik zu, mit Ausnahme einiger Straßen, die für den Transport von Kohle, Erzen usw. so gebaut wurden. Diese verlaufen unterirdisch. Diese Straßen werden ganz anders betrieben als die amerikanischen Eisenbahnen. Die Züge halten nie an Bahnhöfen, um Fahrgäste abzusetzen oder mitzunehmen. Nach dem Verlassen des Startpunkts hält ein Wagen nie an, bis er seinen Bestimmungsort erreicht, wo er von der Hauptstrecke heruntergefahren wird und auf einem Gleis unter ihm und auf dem Boden des Bahnhofs ruht. Der Zug, den wir in Corinthus genommen haben, hat zum Beispiel von der Abfahrt bis zur Ankunft auf dem Abstellgleis in Ironia, das etwa 700 Meilen entfernt ist, seine Geschwindigkeit nicht ein bisschen vermindert. Kein Wagen hält jemals auf der Hauptstrecke und durch eine sehr ausgeklügelte Anordnung können sich die Wagen auf der Hauptstrecke nie näher als 10 Meilen kommen. Die Antriebskraft ist Elektrizität und wenn sie näher als 10 Meilen zusammenkommen, wird der Strom vom hinteren Zug abgeschaltet, sodass er an Geschwindigkeit verliert. Ich habe, wie gesagt, eine vollständige technische Beschreibung dieses Eisenbahnsystems, die mir vom Regierungsingenieur zur Verfügung gestellt wurde. Denn es versteht sich von selbst, dass es sich vollständig im Besitz der Regierung befindet und von ihr verwaltet wird. Wenige Augenblicke, nachdem uns der geschäftige Gepäckträger in unser Abteil geführt hatte, begannen wir mit einer sanften Bewegung, die sich steigerte, bis wir in weniger als 2 Minuten mit einer Geschwindigkeit über das Land flogen, die ich mir nie zuvor vorstellen konnte. Es gab kein Geräusch, kein Rütteln, die Bewegung glich eher der eines fliegenden Eisbootes oder einer sanften Schlittenfahrt als allem anderen. Der Präsident und Professor Morris bemühten sich, mich in ein Gespräch zu verwickeln, aber eine Schwäche und ein Schwindelgefühl überfielen mich so niederdrückend, dass ich am Rande des Zusammenbruchs zu sein schien. Ich kämpfte dagegen an und setzte alle Willenskraft ein, die ich besaß, aber die furchtbare Geschwindigkeit entnervte mich völlig. Da sich die Wagen über dem Boden befanden und die Fenster nur wenig unter der Augenhöhe lagen, konnten wir die Landschaft nur in einiger Entfernung sehen, und während sie vorbeiflog, hatte ich das Gefühl, in einer großen Kanonenkugel gefangen zu sein, die durch den Raum geschossen wurde. Kalter Schweiß brach mir aus, und so sehr ich mich auch bemühte, es war mir unmöglich, meinen Kummer zu verbergen. Es war keine Angst, denn ich wusste aufgrund der Konstruktion der Wagen und der Straße, dass ein Unfall so gut wie ausgeschlossen war, und meine Begleiter versicherten mir, dass es auf der Straße noch nie einen tödlichen Unfall gegeben hatte. Es war nur die gleichmäßige, geräuschlose, entsetzliche Geschwindigkeit, die mich überwältigt hat, und innerhalb einer Stunde war ich wieder ich selbst und begann, mich für das Land, durch das wir fuhren, zu interessieren. Während wir durch weite Landstriche mit Bauernhöfen, Städten und Dörfern, über große Flüsse, durch Täler und Hügel sausten, ergab sich ein Panoramablick von unbeschreiblicher Schönheit. Häufig kreuzten wir andere Straßen wie die unsere, mit fliegenden Autos, die sie entweder über- oder unterquerten. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich so weit erholt hatte, dass ich mich für die Außenwelt interessierte und ich etwas beobachtete, was ich seltsamerweise vorher nicht bemerkt hatte. Das waren Menschen, die mit größter Leichtigkeit und Anmut über das Land flogen. Ich hatte in Korinthus keinen Hinweis auf die Luftschifffahrt bemerkt. Aber Professor Morris sagte mir, wenn ich in den Vororten gewesen wäre, hätte ich an jedem schönen Nachmittag Hunderte von Menschen gesehen, die zum Vergnügen fliegen. Ich war nicht überrascht, die Luftnavigation zu sehen, denn ich war schon lange der Meinung, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis dieses Kunststück in Amerika vollbracht werden würde. Überrascht war ich allerdings über die Einfachheit der Flugmaschinen. Ich war es gewohnt, mir eine praktische Flugmaschine als etwas sehr Kompliziertes und Großes vorzustellen, eine Art Ballon, Auto und Dampfschiff in einem. Aber hier flogen Menschen mit der größten Leichtigkeit umher, mit nichts als einem Segel, das über einen Rahmen gespannt war wie ein Flügel eines großen Vogels, unter dem sie sich wie eine Spinne unter ihrem Netz bewegten. Ein Antriebsrad aus demselben Material wurde manchmal durch leichte Maschinen angetrieben, meistens aber durch die Muskeln der Flieger. Es schien alles so leicht und anmutig zu sein, dass ich mich wunderte, dass die Menschen nicht auf der ganzen Welt fliegen. »Wie kommt es«, fragte ich meine Begleiter, »dass die Menschen hier so leicht zu tun scheinen, was wir in meinem Land so viele Jahre vergeblich versucht haben zu erreichen? Seid ihr stärker oder ist die Atmosphäre dichter?« »Weder das eine noch das andere«, antwortete Professor Morris. »Ihr Leute habt immer den falschen Weg eingeschlagen oder hattet ihn eingeschlagen bis zu der Zeit, als ich das Land verließ. Ihr seid von der Idee der Maschinen verschlungen worden. Ihr habt gesehen, wie Vögel ihr eigenes Gewicht und darüber hinaus doppelt so viel mit Leichtigkeit tragen können. Ihr habt gesehen, wie plumpe Eichhörnchen ihre Felle ausbreiten, indem sie ihre Beine ausstrecken und erstaunliche Flüge durch die Luft machen. Und obwohl ihr wisst, dass der Mensch eines der stärksten Tiere der Welt ist, ist es euch noch nicht in den Sinn gekommen, diese Kraft intelligent beim Fliegen einzusetzen. Ihre Flugversuche waren in der Tat so lächerlich wie der Versuch, mit Maschinen zu schwimmen. Mit einem leichten Flugzeug, das die erforderliche Fläche hat und einem einfachen Getriebe, mit dem er die Kraft seines Rückens, seiner Arme und Beine auf ein Antriebsgebläse anwenden könnte, würden Ihre Jungen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, das Fliegen genauso leicht lernen wie das Schwimmen. Alles, was sie brauchen, um Young America in die Lage zu versetzen, sich in der Luft genauso gut zurechtzufinden wie im Wasser und auf dem Eis, ist ein einfaches Flugzeug und ein Drahtseil von 200 oder 300 Fuß Länge, an dem es sich schwebend halten kann, während es lernt, seinen Flieger zu steuern. Ein kurzer Moment des Nachdenkens überzeugte mich davon, dass der Professor recht hatte. Und während der gesamten Reise interessierte mich nichts so sehr wie die anmutigen Flieger, von denen es fast immer einige zu sehen gab. Ich erkundigte mich, ob es bei solchen gefährlichen Übungen nicht sehr viele Verluste gäbe, und mir wurde gesagt, dass es keine gäbe. Sollte dem Flieger in der Luft etwas zustoßen, würde ihn das Flugzeug so sanft wie ein Fallschirm und ohne Gefahr auf die Erde fallen lassen. Da meine Begleiter sahen, wie sehr mich die Aussicht in ihren Bann zog und meine Neugier zu schätzen wussten, ließen sie mich den größten Teil der Reise für mich allein, während sie sich über Angelegenheiten unterhielten, die für das ganze Land von Interesse waren. Wir erreichten die Hauptstadt um 6 Uhr und legten die 700 Meilen in 4 Stunden und 25 Minuten zurück. Als wir unser Ziel erreichten und der Zug anhielt, wurden die Türen zum ersten Mal seit unserem Aufbruch geöffnet. Und als wir ausstiegen, fanden wir uns in einem großen, gewölbten Raum wieder, umgeben von all der Geschäftigkeit, die eine große und wohlhabende Stadt ausmacht. Professor Morris rief einen Wagen und nachdem wir uns von Präsident Wilkes verabschiedet hatten, der mich herzlich einlud, ihn in der Exekutivabteilung aufzusuchen, nahmen wir unsere Plätze ein und wurden durch breite, von Bäumen gesäumte Straßen zum Haus des Professors in der Vorstadt gefahren. Oder besser gesagt, getrieben. Da ich nur ein langweiliger, praktischer Tölpel bin, kann ich die Gefühle und Eindrücke dieser Stunde mit Worten nicht beschreiben. Die Straßen waren hell erleuchtet und mit leicht bekleideten Menschen gefüllt. Einige gingen zu Fuß, andere fuhren in Kutschen oder auf Fahrrädern. Einige standen an den Ecken oder saßen auf rustikalen Eisensitzen unter den Bäumen am Straßenrand und trotz der großen Menschenmenge gab es keinen Lärm, außer dem Lachen und der Unterhaltung der Menschen. Wie in Korinth war auch hier kein einziges Pferd zu sehen. Alle Fahrzeuge waren selbstfahrend. Das Licht und der Glanz, die schönen Kostüme, die geräuschlosen, schnellfahrenden Kutschen, all das wirkte wie ein Traum aus dem Märchenland. In dem reizenden Haus meines Landsmannes und Gönners erinnerte mich nicht so viel daran, dass ich mich in einem fremden Land befand. Die Dekoration und die Einrichtung unterschieden sich nicht so sehr von den besten Häusern in Amerika, außer dass man sich neben echten Kunstwerken strikt an die Regel zu halten schien, dass alles, was da war, auch benutzt wurde. Es gab keine Anhäufung von heterogenem und konglomeratem Krimskrams, wie er in vielen sogenannten modischen Häusern Amerikas unter dem allgemeinen Begriff Schnickschnack zu finden ist. Der allgemeine Einrichtungsstil lag irgendwo zwischen amerikanischem Luxus und japanischer Schlichtheit und Zweckmäßigkeit. Der Raum, in den ich hineingeführt wurde, schien Wohnzimmer, Bibliothek und allgemeiner Empfangsraum in einem zu sein und wurde durch Elektrizität geheizt. Aber die fröhliche Glut, die der Anblick eines rötlichen Feuers vermittelte, wurde durch einen offenen Rost erreicht, der mit unbrennbaren Holzscheiten bestückt war, die weiß und rot aufloderten, wenn der Strom eingeschaltet wurde. In einer Ecke stand ein hübsches Instrument, das fast bis zur Decke reichte und von dem ich später feststellte, dass es eine Kombination aus Pfeifen, Orgel und Flügel war und daneben ein Notenständer mit einer scheinbar großen Auswahl an Musikstücken. Nachdem er mich in dieses Zimmer geführt und mich gebeten hatte, es mir bequem zu machen, trat mein Gastgeber an den Kaminsims, über dem sich ein Sender befand, der dem ähnelte, den ich im Büro des Schifffahrtsdirektors in Korinth gesehen hatte, und zog einen Regler heraus, woraufhin in süßen und reichen, aber sanften und leisen Tönen die schönste Orchestermusik hereinzuschweben und den Raum zu erfüllen schien. Dann entschuldigte er sich und zog sich mit den Worten zurück, dass er mich gleich wieder aufsuchen würde. Ich war so verzaubert von der Musik, die wie die fernen Klänge eines großen Orchesters klang, dass ich mir die Zeit nicht merkte und erst wieder auf meine Umgebung aufmerksam wurde, als Professor Morris mit einer hübschen Frau mittleren Alters, die er mir als seine Frau vorstellte, in den Raum kam. Sie reichte mir die Hand und begrüßte mich sehr herzlich, während der Professor die Musik abstellte und hieß mich in ihrem Land und insbesondere in ihrem Haus willkommen. Ich bedankte mich in der besten Sprache, die ich beherrschte, für ihre Höflichkeit und drückte meine aufrichtige und herzliche Dankbarkeit für den herzlichen Empfang aus, den ich von allen, die ich getroffen hatte, erhalten hatte, insbesondere von ihr und ihrem großzügigen Ehemann. Meine Gastgeberin war in ein Hauskleid oder eine Art Umhang gekleidet und war sicherlich eine sehr attraktive Frau. Mit einem sehr einnehmenden Lächeln versicherte sie mir, dass sie bei der Begegnung mit einem Landsmann ihres Mannes das Gefühl habe, einen nahen Verwandten zu treffen, und mit einer Direktheit und Einfachheit, die mich völlig in ihren Bann zog, brachte sie die Hoffnung zum Ausdruck, dass ich dieses Gefühl erwidern würde. Sie bestand auch darauf, und ihr Mann schloss sich ihr an, dass sie ihr Haus zu meinem Zuhause machen sollte, immer und jederzeit, wenn ich in der Hauptstadt war. Da ich zuvor nur wenig Zeit hatte, mich mit meinem Gastgeber zu unterhalten, drehte sich das Gespräch natürlich um die Welt, die wir verlassen hatten, und insbesondere um unser Heimatland. Ich skizzierte kurz den Verlauf der Ereignisse von der Zeit, als er die Vereinigten Staaten verließ, bis zur Gegenwart. Wie man sich denken kann, war er an all dem sehr interessiert und seine charmante Frau schien es nicht weniger zu sein. Der Bürgerkrieg war noch im Gange, als er Amerika verließ, und mit großer Genugtuung erfuhr er, dass die Union erhalten geblieben war und die loyale Freundschaft zwischen den Staaten wiederhergestellt wurde. Er erzählte mir, dass er ein junger Offizier in der Marine war, als der Krieg ausbrach, aber da er aus den Südstaaten stammte, konnte er nicht gegen seinen Heimatstaat zu den Waffen greifen und gleichzeitig war er zu loyal, um sich gegen die Bundesregierung zu stellen. Als Ausweg kündigte er, und da er recht wohlhabend war, kaufte er ein Schiff und bemannte es. Da er schon lange den Wunsch hatte, die Polargebiete zu erforschen, beschloss er, die Zeit, in der der Krieg geführt wurde, mit einer Reise zu den antarktischen Regionen zu verbringen. Wie ich hatte er den Weg durch die Eisbarrieren gefunden und war an die Küste der Eisernen Republik gesegelt. Da er mit der Geschichte der Welt und insbesondere der Geschichte der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 1861, als er sie verließ, vertraut war, und da das wunderbare Land, in dem ich mich befand, für mich so neu war, als befände es sich auf dem Jupiter oder dem Mars, gab es für mich natürlich viel mehr zu erfahren als zu erzählen. Aber da ich wusste, wie groß sein Interesse an der Welt sein musste, die er vor mehr als 30 Jahren verlassen hatte und von der er seitdem nichts mehr gehört hatte, verzichtete ich darauf, ihm Fragen zu seiner Wahlheimat zu stellen, bevor ich ihm nicht ein möglichst umfassendes Wissen darüber vermittelt hatte, was sich in der alten Welt ereignete, seit er sie verließ. Während ich mich in diesem Bestreben erwärmte, angeregt durch das eifrige Interesse meines Gastgebers und seiner Frau, die mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörten, wurde ich durch das Rascheln eines Portiers hinter mir unterbrochen, und als ich mich umdrehte, sah ich einen Anblick von Liebreiz, der mir das ganze Thema aus dem Kopf trieb und mich so verwirrte, dass ich, als ich mich erhob, um vorgestellt zu werden, zögerte und stotterte wie ein Schuljunge. Da, eingerahmt von der gewölbten Tür, eine Hand erhoben, um den Portier beiseite zu schieben, war ein Bild, das den starrsinnigsten und gleichgültigsten Sohn Adams aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Sie sehen, wie natürlich ich in die amerikanische Umgangssprache zurückfalle. Groß, blond, mit einer Fülle von goldbraunem Haar, das sich wie ein Turban um die Krone eines wunderschönen proportionierten Kopfes wickelte. Vor mir stand die prächtigste Frau, die ich je gesehen hatte. Große braune Augen, die vor Intelligenz strahlten, eine breite, niedrige, milchweiße Stirn, ein fester, vorzüglich geformter Mund mit vollen, rubinroten Lippen, ein gut gerundetes, kräftiges Kinn, das jedoch durch ein höchst reizvolles Grübchen aufgelockert wurde, perfekte, schneeweiße Zähne, wie ich feststellte, als sie mir zur Begrüßung freundlich zulächelte. Das war Helen Morris, die Tochter des Hauses, wie sie mir zum ersten Mal erschien. Ich war schon immer stolz auf die schönen Frauen Amerikas gewesen, von denen ich viele kannte, aber noch nie hatte ich eine Frau gesehen, die mich so beeindruckte, oder sollte ich besser sagen, überwältigte. Sie war reich gekleidet in der Abendgarderobe dieses Landes, was den Charme ihres königlichen Gesichts und ihrer Figur noch verstärkte. Sie trug ein eng anliegendes Mieder aus hellblauer Seide, das die vorzüglich gerundete Brust und die wohlgeformte Taille perfekt zur Geltung brachte und gerade hoch genug reichte, um mit einem Perlenmuschelornament wie ein Epaulett über den Schultern aufgefangen zu werden. Darüber befand sich ein reicher Spitzenkragen oder eine Halskrause von zartem pfirsichfarbenem Farbton, der dazu diente, das Weiß des alabasterfarbenen Halses zu betonen. Eng anliegende Ärmel aus demselben Stoff enthüllten die schön geformten Arme eher, als dass sie sie verbargen, und endeten mit großen Rüschen an den Handgelenken. Um die Taille war ein Rock aus siegelbraunem Samt gegürtet, der bis zur Hälfte der Knie reichte, und darunter trug sie ein eng anliegendes gestricktes Kleid aus taubenfarbener Seide, das in siegelfarbenen Stiefeln endete, die mit hellblauen Perlenknöpfen um die wohlgeformten Knöchel befestigt waren. Sie sah aus wie eine wunderschöne Primadonna, die in voller Bühnenmontur vor dem Rampenlicht stand. Jede Vollkommenheit der Form und der Gesichtszüge kam optimal zur Geltung und sie bewegte sich mit natürlicher und ungekünstelter Anmut. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, wie viel schöner Gottes vorzüglichste Schöpfung in diesem Gewand wirkte, als in den gestärkten und gestelzten Röcken, wie ich sie mein ganzes Leben lang zu sehen gewohnt gewesen war. Auch sie begrüßte mich herzlich, und obwohl sie zu höflich war, um es zu erwähnen, betrachtete sie mit einem flüchtigen Blick mein Kostüm, und ich glaubte, ein Lächeln in ihren Mundwinkeln zu entdecken. Für eine Person, die noch nie einen Mann mit weiten Hosenbeinen, die über den Boden schleiften, und mit einem hohen, glasierten Kragen, der das Kinn einschnitt, gesehen hatte, war ich zweifellos eine ziemlich lächerliche Erscheinung. Als ich mich mit ihrem Vater verglich, der nach alter englischer Art mit Kniebundhosen und Rüschen gekleidet war, konnte ich nicht umhin zu erkennen, dass dies zu meinem Nachteil war. Nach dem Austausch einiger angenehmer Höflichkeiten, bei denen mich die Musik ihrer Stimme ebenso bezauberte wie die Schönheit ihrer Person, kündigte sie an, dass das Abendessen warte, und nahm den Arm ihres Vaters, um in den Speisesaal zu gehen, während ich Mrs. Morris begleitete, oder besser gesagt, von ihr begleitet wurde. Das Esszimmer oder die Küche, denn es war alles in einem, war ein gemütlicher Raum mit poliertem Steinboden. Und an einem Ende stand etwas, das wie eine niedrige emaillierte Anrichte aussah, obwohl ich, als das Essen serviert wurde, feststellte, dass es sich um einen elektrischen Ofen handelte, aus dem die verschiedenen Gerichte entnommen und auf den mit Marmor belegten Tisch gestellt wurden. Alles wurde aus der Schüssel serviert, in der es gekocht wurde, und ich lernte zum ersten Mal, dass kulinarische Operationen ohne Ruß und Rauch durchgeführt werden konnten. Die Kochgefäße standen auf Papiermatten, und unter jedem Teller war eine schneeweiße Papierserviette ausgebreitet, während eine andere ordentlich gefaltet daneben lag. Auch auf die Gefahr hin, ermüdend zu wirken, gehe ich so detailliert auf diese Einzelheiten ein, um einen möglichst klaren Einblick in die Lebensweise dieser Menschen zu geben. Ich hoffe auch, dass die überarbeiteten amerikanischen Frauen, deren Leben ein einziges langes Martyrium für die Waschwanne, die Spülschüssel und den Bügeltisch ist, von den einfacheren und saubereren Bräuchen eines fortgeschritteneren Volkes profitieren können. Da ich die amerikanischen Sitten kannte, sagte mein Gastgeber zu mir, dass es in der Eisernen Republik genug notwendige Arbeit gäbe, um alle zu beschäftigen, und dass man sich daher keine unnötige Arbeit gönne. Es wurden keine Tischtücher oder Servietten gewaschen, denn die verwendeten Papierservietten waren genauso gut und so billig, dass die Kosten dafür nicht ins Gewicht fielen. Selbst diese wurden nach dem Gebrauch in einen Wäschekorb gepackt und gegen neue zum halben Preis ausgetauscht. Sie wurden chemisch gereinigt und in der Fabrik wieder zu Brei verarbeitet, sodass sie immer wieder verwendet wurden. Der Professor und seine Frau saßen sich am Tisch gegenüber, wodurch ich der charmanten Tochter direkt gegenüber saß. Ich war an gesellschaftliche Anlässe jeglicher Art gewöhnt, und kein Beau Brummel war jemals auf einer mondänen Dinnerparty mehr zu Hause als ich. Aber mit dieser schönen Frau direkt vor mir, ihr strahlendes Gesicht nur wenige Fuß von meinem entfernt und unsere Knie berührten sich fast unter dem Tisch, fühlte ich mich so unbeholfen wie ein Bauerntölpel bei einem Bankett des Großherzogs. Ich glaube, sie waren alle so freundlich, dies auf die Fremdheit meiner Umgebung zurückzuführen und bemühten sich auf höchst liebenswürdige Weise, mir meine Verlegenheit zu nehmen und mir das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein. Während des Essens, das sehr angenehm war, unterhielten wir uns über amerikanische Sitten und Gebräuche, und dann wandte sich das Gespräch der amerikanischen Kunst und Literatur zu, im Vergleich zu der Eisernen Republik. In der anschließenden Diskussion konkurrierte ich mit den Damen. Mein Gastgeber bemerkte, dass er als Bürger beider Länder gleichermaßen stolz auf die Errungenschaften beider Länder sein sollte. Ich schwärmte von unseren Dichtern, Essayisten und Schriftstellern und lobte die Leistungen unserer Architekten und Maler. Aber ob es nun an der zahlenmäßigen Überlegenheit der Gegner oder an den überlegenen strategischen Fähigkeiten lag, mein Heimatland schien in diesen Bereichen ebenso weit zurückzuliegen wie in den eher praktischen Künsten des Lebens. Die besten der alten englischen Schriftsteller waren ihnen nicht unbekannt, da Professor Morris eine gut sortierte Bibliothek in dem Schiff mitführte, das ihn in seine Wahlheimat brachte. Emerson, Longfellow, Whittier und viele andere amerikanische Schriftsteller waren ihnen ebenfalls vertraut, da der Professor ihre früheren Werke in das Land gebracht hatte und alle neu aufgelegt und in vielen Auflagen veröffentlicht worden waren. Schließlich wandte ich mich an meinen Gastgeber. Ich sagte scherzhaft: »Herr Professor, wenn Ihre Beziehungen zu beiden Ländern Sie qualifizieren, an dieser Diskussion teilzunehmen oder Partei zu ergreifen, dann sollte es Ihnen umso lieber sein, als Schiedsrichter zwischen uns zu fungieren. Sie wissen, was in beiden Ländern das Beste ist, und ich bin bereit, mich Ihrem Urteil zu unterwerfen. Welches Land hat Ihrer Meinung nach den Vorrang vor den anderen Ländern, über die wir diskutiert haben?« »Das«, sagte der Professor nach kurzem Zögern, »ist eine schwer zu beantwortende Frage. Einen solchen Vergleich anzustellen ist, als würde man einen Teil des Firmaments mit dem anderen vergleichen. Jede Nation hat ihre großen Männer hervorgebracht, Männer, die auf unterschiedliche Weise brillant waren. Ein Teil des Firmaments hat ebenso helle Sterne wie jeder andere Teil. Der menschliche Verstand hat seine Grenzen, und wahrscheinlich sind einige Menschen jeder Rasse in manchen Dingen bis an die Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit gegangen. Aber während alle Teile des Firmaments helle Sterne enthalten können, so hell wie die hellsten, wenn man den siderischen Himmel betrachtet, wird man feststellen, dass ein Teil insgesamt gesehen leuchtender ist als ein anderer, das heißt mehr helle Sterne hat. Wenn ich also über beide Länder als Ganzes urteile, muss ich sagen, dass die Eiserne Republik Amerika oder jede andere Nation übertroffen hat. Amerika hat einen Longfellow hervorgebracht, die Eiserne Republik viele. Ein Essayist wie Emerson überragt dich wie ein Monarch des Waldes. Hier sind sie wie die Blätter in Vallambrosas Schatten. Du hattest einen Beecher. Hier ist sein Name eine Legende. Und so ist es auf jedem Gebiet, wo der menschliche Geist einen leuchtenden Weg gebahnt hat. Ich will nicht sagen, dass in Amerika die Straße des Genies weniger erhaben ist, aber sie ist weniger befahren. Aber warum sollte das so sein, fragte ich, nicht gewillt, den Punkt aufzugeben, wenn beide Nationen von denselben Eltern abstammen und sich unter praktisch denselben klimatischen Bedingungen entwickelt haben? Mein lieber Herr, antwortete der Professor mit einem Lächeln, diese Frage ist leicht zu beantworten. Wenn man die intellektuelle Gleichheit der beiden Nationen anerkennt, so gibt es jeden Grund, warum diese Nation in jedem Bereich menschlicher Anstrengung überlegen sein sollte, außer in dem der kühnen und schlauen Erwerbung. Die Struktur ihrer Regierung und aller Regierungen der alten Welt ist so beschaffen, dass sie die Prostitution großer Talente zur selbstsüchtigen persönlichen Vermehrung fördert. Das Genie, das ihre Tausende von großen Politikern und Finanziers hervorgebracht hat, hätte dieselben Männer oder viele von ihnen in diesem Land mit einer selbstloseren und dauerhaften Größe groß gemacht. Hier hätten Henry Clay oder Daniel Webster niemals auch nur eine Stunde ihrer Zeit oder ein Jota ihres Talents den politischen Geschäften gewidmet. Denn keiner von ihnen hätte durch Nachdenken auch nur eine Elle zu seiner politischen Größe beitragen können. Das Genie, das in ihrem Land ein Millionenvermögen aufgebaut hat, wäre hier entweder in der Versenkung verschwunden oder hätte sich selbstloser eingesetzt. Was ich damit sagen will, ist, dass sich große Talente hierzulande nur in den Bereichen Kunst, Literatur, Philosophie und Wissenschaft entfalten können, während sie in ihrem Land im Aktienhandel, in der finanziellen Ausbeutung und in der Politik eingesetzt werden können. All diese Bereiche laden zu Talenten höchsten Ranges ein und bringen unsere egoistischen Instinkte zum Vorschein. Verstehe ich das richtig, dass Talent hier nichts zählt, wenn es um Reichtum oder politische Bevorzugung geht? Fragte ich mit Erstaunen. Es zählt wenig im Wettlauf um Reichtum und absolut nichts im Wettlauf um politische Vorzüge, antwortete mein Gastgeber. Die Konsequenz ist, dass der Ehrgeiz, um befriedigt zu werden, in gewissem Maße selbstlos sein muss, und das Genie muss sich auf einem edlen Gebiet entfalten und aufsteigen, oder es muss ruhen. Sie können nicht hoffen, die Ergebnisse eines Jahrhunderts intelligenten Regierungsaufbaus in ein paar Minuten zu erfassen, aber Sie werden es verstehen, wenn Sie Zeit zur Beobachtung hatten, fuhr er fort, als wir den Tisch verließen. Als wir ins Wohnzimmer zurückkehrten, entschuldigte sich mein Gastgeber mit dem Hinweis, er habe einige geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen, die ihn den größten Teil des Abends aufhalten würden. Fast unmittelbar danach entschuldigte sich auch Mrs. Morris mit der Begründung, sie müsse sich um die Angelegenheiten ihrer Küche kümmern. Denn obwohl sie in wohlhabenden Verhältnissen lebten, hatten sie offenbar keine Dienerschaft. So blieb ich mit der Tochter allein und einige Augenblicke lang saßen wir in einem eher peinlichen Schweigen. Die herrliche Schönheit dieser Frau, ihre großen, leuchtenden, braunen Augen, die alles zu überstrahlen schienen, was sie erblickten, das auffallende und glänzende Kostüm, das jeden Reiz ihrer anmutigen Gestalt so perfekt zur Geltung brachte, ließen mir das Ganze wie eine Szene aus Tausend und einer Nacht erscheinen, in der ich verzaubert und aus dem Reich der nüchternen Realität in die magische Gegenwart einer wunderbaren Prinzessin versetzt wurde. Sie entspannte die Situation, indem sie sich erhob und mich fragte, ob ich nicht die Neuigkeiten des Tages hören wolle, indem sie sich der Vorrichtung über dem Kaminsims näherte, von der die Musik vor dem Abendessen ausgegangen war. »Sie werden wahrscheinlich eine Menge über sich selbst hören«, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln, während sie den glockenförmigen Sender einstellte. »Dann lassen Sie uns auf jeden Fall auf die Nachrichten verzichten«, bat ich mit unverhohlener Ernsthaftigkeit. »Wie möchten Sie denn unterhalten werden?«, fragte sie und wandte sich mir zu. »Sie können eine Oper, eine Vorlesung oder irgendetwas anderes, was in der Stadt stattfindet, haben. Vielleicht möchten Sie etwas Musik hören? Das Nationalorchester spielt heute Abend im Kapitol und Sie können das ganze Programm oder einen Teil davon haben.« »Ich liebe Musik sehr«, antwortete ich, »und was ich in diesem Land gehört habe, war bemerkenswert gut. Aber das Anschwellen aus geheimnisvollen Röhren oder das Bersten großer mechanischer Apparate verleiht ihr eine Seltsamkeit, die dazu dient, die Unwirklichkeit meiner gegenwärtigen Lage und Umgebung zu verstärken. Wissen Sie«, sagte ich mit einer Aufrichtigkeit, die sie zum Lachen brachte, »dass ich mich sehr oft gekniffen habe, seit ich diese Gestade erreicht habe, um aufzuwachen? Selbst jetzt würde es mich nicht überraschen, wenn ich aufwachen, gähnen und die Augen öffnen würde, um festzustellen, dass ich wieder in Amerika bin und meine wundervollen Erfahrungen des letzten Jahres ein Traum sind. Ich wage zu behaupten, dass Sie hoch erfreut wären, in diesem Augenblick zu erwachen«, sagte sie mit einem Hauch von Vorwurf in der Stimme. »Oh, keineswegs«, rief ich mit einem Temperament, das der Kürze unserer Bekanntschaft nicht angemessen war. Erhob mich hastig und näherte mich dem Platz, an dem sie am Kaminsims stand. »Ich wollte jetzt um nichts in der Welt erwachen. Wäre es denn so«, sagte ich und wiederholte ein Fragment von einem ihrer eigenen Dichter, das sie bei Tisch zitierte, »wäre es denn so, dass der Anschein mehr an Schönheit hat als das Wirkliche, wenn ich nur im Träumen das Land der Glücklichen finden kann, darf ich nicht weiter träumen? Wäre es nicht grausam, wieder zu erwachen? Ist nicht die Glückseligkeit des Scheins dem wirklichen Schmerz vorzuziehen?« Eine Röte überzog ihr Gesicht und machte es noch schöner als zuvor. Und auch ich errötete, weil ich das Gefühl hatte, dass ich für eine wildfremde Person gleichsam aus einer anderen Welt zu weit gegangen war. »Nun gut«, antwortete sie, »ich möchte Sie nur ungern wecken, solange Ihr Traum angenehm ist. Dennoch«, fügte sie mit einem bedeutungsvollen Blick hinzu, »behalte ich mir das Privileg vor, sie mit kaltem Wasser zu bespritzen, wann immer ich es für richtig halte, um sie zu einem Bewusstsein ihrer wirklichen Lage zu erwecken.« Sie drehte sich um, ging zum Notenständer und begann mit den Notenblättern zu hantieren. Dieser parthische Schuss ernüchterte mich und ich bat sie, die Besonderheit meiner Situation zu bedenken, da ich von allen weiblichen Bekanntschaften auf der Erde so abgeschnitten war, als wäre ich auf einem anderen Planeten gelandet. Da ich nur ihre Mutter und sie selbst kannte und ihnen als Frau und Tochter eines Landsmannes begegnete, bat ich sie um Verzeihung, falls ich, wie der einsame Auswanderer, der in einem fremden Land auf einen Landsmann trifft, zu viel von einer kurzen Bekanntschaft angenommen haben sollte. Meine Worte oder mein Auftreten überzeugten sie offensichtlich von meiner Aufrichtigkeit, denn sie drehte sich um und schritt mit einer Welt der Sympathie in ihren schönen Augen voran, streckte ihre Hand mit der offensten Herzlichkeit aus, und als ich ihre Fingerspitzen ergriff und es fast wagte, sie an meine Lippen zu heben, versicherte sie mir, dass ihre Liebe und Bewunderung für ihren Vater es ganz und gar unmöglich machten, dass irgendein Landsmann von ihm ein Fremder sei, und bat mich, sie als einen alten Freund zu betrachten. Die Berührung ihrer Hand ließ mein Blut kribbeln und die süße Offenheit ihrer Art gab mir das Gefühl, wieder ganz zu Hause zu sein. Was ich eigentlich sagen wollte, fuhr ich fort, ist, dass die mysteriöse und automatische Art und Weise, in der diese Musik, Nachrichten und andere unterhaltsame Dinge, die sie vorschlagen, zu uns kommen, die Unwirklichkeit meiner Umgebung verstärkt. Und was ich mir wünschte, um alles realer und weniger wie eine Illusion erscheinen zu lassen, war etwas, das mich an mein Zuhause und das Leben, wie ich es gewohnt war, erinnert. Ich nehme an, dass dies ein Musikinstrument ist, sagte ich und trat an das Klavier heran. Und wenn Sie so freundlich wären, selbst etwas zu spielen, wird es mir mehr Spaß machen als alle Orchester der Welt, sei es über ein Kabel oder durch ein Rohr. Ohne zu zögern, willigte sie ein und setzte sich an ihr Instrument und spielte mehrere Stücke mit großem Können und Ausdruck. Da ich unter den Stücken einige Lieder entdeckte, fragte ich sie, ob sie singen würde. Sie willigte ein, bat mich aber, meine Einwände gegen die automatische und geheimnisvolle Röhre aufzugeben, da sie es vorzog, ein Violinobbligato zu spielen, anstatt sich selbst zu begleiten. Sie wählte ein Musikstück aus, wandte sich an das allgemeine Servicetelefon, drückte eine Taste und bat jemanden irgendwo um das Obbligato zu dem Lied und nannte den Titel. In einem Augenblick erklang leise und tief wie die seufzende Melodie einer Äolsharfe das Vorspiel der Begleitung und dann trug sie mit voller, runder und süßer Stimme das Lied vor, wobei das Obbligato an- und abschwoll und sich mit den reichen Tönen ihrer kultivierten Stimme vermischte, als ob es von einem Meister in dem Raum gespielt würde, in dem wir standen. Mrs. Morris betrat den Raum, während sie sang, und als das Lied zu Ende war, stimmte sie auf Wunsch ihrer Tochter ein Duett mit ihr an, wobei sich ihre feine Altstimme wunderbar mit dem Sopran der anderen verband. Am Ende wurde ich um ein amerikanisches Lied gebeten, und da eine recht gute Baritonstimme die einzige Errungenschaft war, auf die ich zu Hause stolz gewesen war, kam ich der Bitte nach und sang Rocket in the Cradle of the Deep, während Miss Morris eine Begleitung spielte. Ich machte mich recht gut und war erfreut, als beide zugaben, dass in der Eisernen Republik kein schöneres Lied komponiert worden war. Als Mrs. Morris nach dem Abendessen wieder erschien, trug auch sie ein ähnliches Abendkleid wie ihre Tochter, wenn auch etwas schlichter, aus einem perlgrauen Stoff, der ihr sehr gut stand. Nachdem ich ein vorsichtiges Kompliment über ihr Erscheinungsbild gemacht hatte, wechselte das Gespräch zum Thema Kleidung. Und mir wurde bald klar, dass eine Frau überall auf der Welt eine Frau ist, ganz gleich, wie die Umstände auch sein mögen. Ich schilderte ihnen die neuesten Kleidermoden in meinem Land und dann kam der unvermeidliche Vergleich zwischen den verschiedenen Stilen der beiden Länder. Als ich eine grobe Schätzung über die Anzahl der Kleidungs- und Schmuckstücke wagte, die eine unserer modischen Damen auf einmal tragen würde, warfen sie entsetzt die Hände hoch und fragten sich, wie sie Zeit für etwas anderes als das An- und Ausziehen hätten. Ich drückte meine entschiedene Vorliebe für den Stil der Eisernen Republik aus, wie er in ihren entzückenden Kostümen zum Ausdruck kommt, sagte ihnen aber offen, dass dies in meinem Land nicht toleriert würde. »Und was wäre dagegen einzuwenden?«, fragte meine Gastgeberin. »Um ganz offen zu sein, gnädige Frau«, antwortete ich, »es würde als zu... unbescheiden angesehen werden. Aber warum? Weil, meine liebe Frau, ich bin selbst davon begeistert und kann mir nichts Schöneres vorstellen, stammelte ich. Das freut mich sehr, sagte Mrs. Morris, aber warum sollte dieser Kleidungsstil in Ihrem Land als unschicklich gelten? »Weil, Madame, wenn Sie so wollen«, antwortete ich unter Protest, »es zu viel Entblößung der Person zulässt.« »Dann ist es in der Welt, aus der Sie kommen, das Ziel einer Frau, sich zu kleiden, um die Schönheit der Form zu verbergen, die die Natur ihr geschenkt hat.« »Ja, Madame, so scheint es.« »Bescheidene Damen, die so gekleidet sind wie wir, würden in einem Salon erröten und sich schämen?« »Zunächst zweifellos, gnädige Frau.« Und auf der Bühne, wo die schönsten und künstlerischsten Effekte erzielt werden sollen, wird dieser Kleidungsstil verwendet? Das ist wahr, Madame. Es ist auch wahr, dass in den Badeorten, wo die Geschlechter auf das engstmögliche nebeneinander geworfen werden, nur die Rudimente selbst des Stils der Eisernen Republik getragen werden. Nun frage ich Sie ganz offen, Herr Barrington. Können Sie sich einen Grund vorstellen, warum die weibliche Form, von der die Künstler behaupten, sie sei das vollkommenste Werk der Schöpfung, mehr verschleiert oder verborgen werden sollte, als dass die symmetrischen Proportionen eines Pferdes unter einem Rock verborgen oder eine schöne Statue vom Kopf abwärts mit einer Decke bedeckt werden sollte? Ich lächelte über die eindringliche Darstellung meiner Gastgeberin und erwiderte, dass ich das nicht könne. Obwohl, wenn Pferde mit krummen Beinen und dürre, unvollkommene Statuen die Mode beeinflussen könnten, auch Pferde und Statuen Kleidung tragen könnten. Daran besteht kein Zweifel, rief meine Gastgeberin aus. Und ich glaube, mich an eine Fabel des guten alten Aesop zu erinnern, in der es um einen Fuchs geht, der in Bezug auf sein Schwanzende unglücklich war. Könnte es nicht auch sein, fuhr sie fort, dass die Mode des Verbergens ihren Ursprung in Gefühlen und Empfindungen hat, die genau das Gegenteil von Bescheidenheit sind? Ist denn die Preisgabe einer solchen Schönheit, wie sie die weibliche Figur besitzt, suggestiver als ihre Verheimlichung, wenn man weiß, dass diese Schönheit unter der Verkleidung existiert? In der Tat, fuhr sie fort, das Thema weiter zu erwärmen, haben die Kommissare eine sehr schöne Statue aus einem unserer Parks wegen der unanständigen Suggestion der Draperie ausgeschlossen. Hier tragen wir 3 oder 4 Kleidungsstücke und kombinieren Komfort, Schönheit, Anmut und Nützlichkeit. In ihrem Land tragen die Frauen 1 Dutzend oder mehr. Und das größte Kompliment, das ich nach dem Studium ihrer Bilder über sie aussprechen kann, ist, dass einige nicht so hässlich sind wie andere. Ich wage zu behaupten, wenn Eva aus dem schattigen Garten Eden gekommen wäre und ihrem Herrn und Meister in der modernen amerikanischen Mode begegnet wäre, wäre der arme Mann über den Zaun geklettert und hätte den Garten von sich aus verlassen. Ich lachte herzlich über diese Bemerkung und Miss Morris schaute mich verschmitzt an und bemerkte, dass ihre Mutter einen guten Grund haben müsse, so stark über dieses Thema zu denken. »Oh, ich mache kein Geheimnis daraus«, erwiderte ihre Mutter gut gelaunt. »Professor Morris hat mich einmal überredet, mich in der ganzen Pracht der amerikanischen Mode zu kleiden, wie sie herrschte, als er von dort wegging. Und ich bin in voller Montur in der Öffentlichkeit erschienen, mit Reifrock und allem. Igitt! Wenn ich nur daran denke, brennen mir schon die Wangen. Ich sah, wie uns eine Menschenmenge zu folgen begann. Ich rannte in ein Haus und flehte die Dame um Himmels Willen an, mich zu verstecken, während mein Mann eine Kutsche rief. Ich wurde hysterisch nach Hause gebracht, riss mir buchstäblich die Volants und Rahmen vom Leib und hielt sie über eine Flamme, bis auch der letzte Fetzen zu Asche zerfiel. Das heißt, alles bis auf den Draht im Reifrock. Den hat der Professor begraben und damit auch die letzte Hoffnung, aus mir eine amerikanische Frau zu machen. Es dauerte Wochen, bis ich den Mut aufbrachte, wieder auf die Straße zu gehen. Seitdem hat mein Mann zugegeben, dass seine Vorliebe für amerikanische Kleidung sich nur auf mich bezog und dass er bei allen anderen Frauen den Landhausstil für viel hübscher und erstrebenswerter hielt. Naja, darüber ist er jetzt hinweggekommen, schloss sie. Und du wirst es auch bald sein. Ich versicherte ihr, dass ich bereits darüber hinweg sei und dass ich in Sachen Frauenkleidung, wenn auch sonst nicht, durch und durch ein eiserner Republikaner sei. Professor Morris kam inmitten eines allgemeinen Gelächters an und bemerkte erfreut, dass es nicht den Anschein habe, als würde ich als Ausländer ausgeschlossen werden. Dann teilte er uns mit, dass er unterwegs erfahren hatte, dass es an diesem Abend im Kapitol eine besondere Attraktion in der Person von Madame Shefton geben würde, die ihr neuestes Lied singen sollte, und er hatte einen Saaldiener aus seinem Büro gebeten, uns zu verbinden, wenn sie an der Reihe war. Madame Shefton, so sagte man mir, gelte als die beste Sängerin der Republik und sei außerdem eine Komponistin von seltenem Wert. In der Tat erfuhr ich, dass es in Musikerkreisen schwerlich zum guten Stil gehörte, etwas anderes zu spielen oder zu singen als die eigenen Kompositionen. Ausnahmen gab es nur bei Musik von außerordentlichem Verdienst. Etwa 10 Minuten später, mitten in einem allgemeinen Gespräch, drang ein plötzliches Stimmengewirr vom Empfangsgerät in den Raum und dann ertönten klar und deutlich die Worte: »Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, eine Person vorzustellen, die von einem Ende der Republik bis zum anderen bekannt und geehrt ist und die immer ein beliebter Gast im Kapitol war.« Während des Beifalls, der daraufhin ganz nach amerikanischer Art und Weise folgte, lief Miss Morris zum Transmitter und zog einige Regler heraus, so dass es aussah, als ob sie eine geschliffene Glasscheibe vor sich hätte. Gleichzeitig schaltete sie die Lichter aus und ließ uns im Dunkeln stehen, bis auf ein fahles Licht, das den Bildschirm vom Transmitter aus beleuchtete. Dieses Licht wurde heller und dann erblickte ich wie eine stereoskopische Projektion etwas, das wie eine Arena aussah, die in der Mitte eines großen Amphitheaters eingezäunt war und in dieser Arena ein Orchester und davor, dem Auditorium zugewandt, eine bemerkenswert gut aussehende Frau. Sie trug ein lockeres, fließendes Gewand im Stil der griechischen Klassik, mit weiten Ärmeln und locker um die Taille mit einer geknoteten Schnur gebunden. An den Füßen trug sie Sandalen und auf dem Kopf einen Blumenkranz. Das Lied wurde vorgetragen und mit einer Zugabe bedacht, wobei die gesamte Darbietung für uns so deutlich höher und sichtbar war, als wären wir im Zuschauerraum gewesen. Nachdem die Veranstaltung zu Ende war und der Transmitter so eingestellt war, dass keine weiteren Vorgänge mehr stattfanden, fragte ich, ob die Menschen in der Stadt generell an diese Vergnügungsstätten angeschlossen seien, und mir wurde mitgeteilt, dass jeder in der Stadt und auf dem Land angeschlossen sei, der sich dafür entscheidet, für den Service zu bezahlen. Wenn also jeder diese Vergnügungen in seinem Haus genießen kann, woher kommen dann die Zuschauer? Erkundigte ich mich. Mein lieber Herr, antwortete mein Gastgeber, ohne diese Vorkehrungen wäre es unmöglich, unsere Leute unterzubringen, ohne die Zahl der öffentlichen Vergnügungsstätten stark zu erhöhen. So wie es ist, gibt es immer eine gewisse Anzahl von Besuchern, denn trotz der Perfektion unseres Übertragungssystems ist es immer noch befriedigender, persönlich anwesend zu sein. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass dieses umfassende System, das die gesamte Republik durchzog, von der Regierung zusammen mit der elektrischen Beleuchtung und den Eisenbahnen eingerichtet worden war. Dieser besondere Zweig wurde jedoch in den verschiedenen Städten und Gemeinden an Privatpersonen verpachtet. Das System wurde an denjenigen Bieter vergeben, der den günstigsten Service garantierte. Ich erfuhr auch, dass die Regierung für öffentliche Unterhaltungen jeder Art sorgte, ohne dass den Bürgern direkte Kosten entstanden, da die meisten großen Redner, Schauspieler und Musiker vom Staat bezahlt wurden. Infolgedessen, so mein Gastgeber, leiden arme Künstler nicht unter der Öffentlichkeit und gute Künstler sind nicht der Gnade geiziger Manager und unverantwortlicher Zeitungen ausgeliefert. Später erfuhr ich, dass der größte Teil dieser Künstler in den staatlichen Konservatorien ausgebildet wurde, in die sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Talente und Begabungen von den öffentlichen Schulen geschickt worden waren. Diejenigen, die wirklich große Künstler wurden, bekamen eine lebenslange Rente, sofern sie nicht durch Fehlverhalten verwirkt wurde. Es gab jedoch keinen Zwang, und wer die Prüfungen bestand, konnte auf seine Pension verzichten und sein Glück in der Privatwirtschaft versuchen, während diejenigen, die die Prüfungen nicht bestanden, das Geschäft mit dem Sturm auf die Bühne betreiben konnten, um sich an die Spitze ihrer Karriere zu arbeiten. Mir kam der Gedanke, dass wirkliche Verdienste manchmal unter einem Sog, wie wir hier sagen, leiden könnten. Aber mein Gastgeber erzählte mir, dass der verrückteste Scheunenstürmer jedes Auditorium des Landes auf Antrag von Gönnern haben könnte, und wenn er die Leute davon überzeugen könnte, dass er Verdienste hat, hätten sie die Macht, ihn auf die Pensionsliste zu setzen. Wie auch immer, es muss eine schreckliche Belastung für die Einnahmen der Regierung sein, wagte ich zu bemerken. Im Gegenteil, erwiderte mein Gastgeber. Weniger Geld, als die Vereinigten Staaten für Botschafter und Konsuln ausgeben, die in fremde Länder entsandt werden, um den Händlern zu dienen und die Interessen derer zu schützen, die sich ins Ausland abgesetzt haben, bietet diesem großen Volk die erbaulichste und lehrreichste Abwechslung, die der menschliche Einfallsreichtum zu ersinnen vermochte. Es war inzwischen recht spät geworden, und da ich nach einem Tag mit so bemerkenswerten Erlebnissen sehr erschöpft war, bedauerte ich es nicht, als Frau Morris ihrem Mann zu verstehen gab, dass es schon lange nach ihrer üblichen Schlafenszeit war. Mein Gastgeber und seine Familie waren religiöse Menschen, und wir standen mit gesenktem Kopf da, während er mit einigen eindrucksvollen Worten den Dank für den Tag erwiderte und die göttliche Fürsorge und den Schutz für die Nacht anrief. Ich wurde in ein angenehmes Zimmer geführt und zog mich sofort zurück. Aber obwohl ich völlig erschöpft war, dauerte es lange, bis ich einschlief. Immer wieder fragte ich mich, ob das wirklich sein konnte, und versuchte mich an eine Formel zu erinnern, die ich irgendwo gelesen hatte, um eine Illusion zu beweisen. Das Panorama der Tagesereignisse, gekrönt und erhellt durch das herrliche Gesicht von Helen Morris, zog vor meinem geistigen Auge vorbei wie ein altes mittelalterliches Bild, auf dem das strahlende Antlitz der Madonna das Ganze zu erhellen scheint. Ob im Wachzustand oder im Traum, Ich spürte, dass ich meinem Schicksal begegnet war und dass ein Erwachen aus einem solchen Traum der gröbste Streich wäre, den mir das Schicksal spielen konnte. Und dann kehrte ich in meiner Fantasie in meine Heimat Amerika zurück und versuchte, mir jedes Ereignis vom Beginn meiner seltsamen Erlebnisse ins Gedächtnis zu rufen, sie miteinander zu verknüpfen und sie so mit der Gegenwart zu verbinden. Das konnte keine Illusion sein. Und doch konnte ich als praktischer Mensch nicht umhin, mir einzugestehen, dass es in mancher Hinsicht bemerkenswert traumhaft war. Hier war ich. Ein Junggeselle von 26 Jahren, der einige der schönsten Frauen Amerikas kennengelernt hatte, ohne dass mein Herz auch nur berührt worden war, und doch war ich bereits mit der ersten und einzigen jungen Frau, die ich in diesem Wunderland kennengelernt hatte, tief verbunden, und das nach einer Bekanntschaft von nur wenigen Stunden. Wie lange ich wach lag, weiß ich nicht, aber als die Erschöpfung nachließ, fragte ich mich, ob es wirklich so einen Ort wie die Eiserne Republik oder die Barrierepassage oder ein Schiff namens Wanderer gab. Und dann bin ich zwei- oder dreimal heftig aufgeschreckt, als ich das Gefühl hatte, aus dem fliegenden Zug zu fallen, mit dem ich an diesem Tag gefahren war. Oder als ich mir vorstellte, dass ich aus einem Flugzeug stürzte, das meilenweit über der Erde schwebte.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.